Forschungsimpuls, der Wissenschaftspodcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forschungsimpuls, wo wir uns nach zwei quantitativ geprägten Folgen heute mit qualitativer Forschung auseinandersetzen. Und das tue ich nicht mit irgendwem, sondern mit Dr. Susanne Friese. Susanne und ich kennen uns aus einer gemeinsamen Publikation und ich hatte selber die Möglichkeit, vor, ich glaube, 2 Jahren in einem KI-Seminar bei ihr sitzen zu können, um eben meine Forschung auch von KI inspirieren zu lassen und von ihr zu lernen. Sie hat neben ganz vielen anderen Stationen, unter anderem bei Max Planck geforscht, ist Expertin für das Thema Methodologie, also die Methodenlehre hinter den Methoden, also auch eine derjenigen Personen, die eben empirische Sozialforschung tatsächlich weiterentwickeln und in ihren Publikationen genau das eben tut. Das Ganze hat sich jetzt niedergeschlagen in einem Startup, was sie gegründet hat, auch schon vor einiger Zeit. Das heißt, sie ist tatsächlich eine absolut spannende Expertin, um sich über KI-gestützte qualitative Forschungsmethoden zu unterhalten. Und insofern würde ich sagen, gehen wir rein in das Gespräch mit Dr. Susanne Friese. Liebe Susanne, herzlich willkommen im Forschungsimpuls.
Ja, danke. Schön, dass ich heute hier bei dir sein darf.
Ich freue mich total. Ich bin richtig on fire, kann man sagen. Denn du hast, als wir uns kennengelernt haben, das Thema Veränderungen in der qualitativen Forschung ja mir so richtig vorgestellt, tatsächlich in so einem, ich glaube, das war sogar ein 2-Tages-Workshop, glaube ich, ne? Ja. Und da möchte ich direkt auch mal einsteigen. Wir haben uns damals ja in dieser Rolle kennengelernt. Ne? Du warst die Mentorin und ich saß da drin und habe versucht zu lernen, was denn deine Sicht darauf ist, wie sich qualitative Forschung ändert. Da kommen wir gleich zu. Bevor wir da so richtig einsteigen. Es gibt so viele Stationen in deiner Vita. Also wenn man auf LinkedIn durchgeht, dann wird einem angezeigt, wollen Sie nochmal die nächsten 10 Stationen anzeigen. Es ist super. Du warst Forscherin bei Max Planck. Du bist Gründerin. Du bist in der Wissenschaftsszene aktiv. Was würdest du denn sagen, was macht dich aus? Was sind so die Cornerstones, die man über dich wissen muss?
Ja, die Cornerstones, das ist eine interessante Frage. Ich wollte jetzt eigentlich, würde ich das ein bisschen anders beantworten. Okay. Und zwar dieser ganze lange Weg oder wo du sagst, diese ganzen Schritte, die du zurückverfolgen kannst, gehe ich mal zurück ins 3. Semester, als ich angefangen habe zu studieren. Und das die Vorlesung empirische Sozialforschung. Und die hat mir gefallen. Also ich wollte studieren und ich war so richtig, was ich studieren wollte, ja, wie das, na, man hat ja mal studiert, also ich habe angefangen mit Haushalt und Ernährungswissenschaften. Aber diese empirische Sozialforschung, das hat mich interessiert. Und ich weiß gar nicht, also qualitativ war noch gar nichts in Deutschland und das war erstmal alles dann noch quantitative Methoden, aber da habe ich auch meine ersten Jobs gehabt, so als studentische Hilfskraft. Da habe ich, glaube ich, auch so ein paar Interviews geführt, aber Analyse und so noch nicht gemacht. Und naja, mit die Stationen, die haben mich dann irgendwann nach Amerika geführt, ein Austauschprogramm zwischen Baden-Württemberg und Oregon. Und dann bin ich an Oregon State University gelandet. Habe ich da auch noch mehr Statistik gemacht und multivariate Verfahren und so weiter. Und für meine Masterarbeit habe ich dann gedacht, ja, dann muss ich doch mal Interviews machen. Also das hat jetzt auch einen Survey gemacht, eine Umfrage gemacht, aber es ging um impulsives Kaufverhalten. Da macht es schon noch Sinn, mal mit den Leuten zu sprechen. Also mit dem Extremfall dann auch Kaufsucht. Und da habe ich zum ersten Mal Interviews geführt und im Nachhinein dann eigentlich erst einen Kurs gemacht in qualitativer Soziologie. Wie gesagt, oh, jetzt musst du das vielleicht auch nochmal angucken, wie das funktioniert. Und das passte noch in das Masterprogramm rein und der Kurs war sehr philosophisch aufgehangen. Und da haben wir viel diskutiert und so weiter, aber es gibt, wie man das dann letztendlich macht, das war da immer noch so nicht so deutlich, also auch so die Analyse. Und dann hatte der Professor John Sardell eingeladen, den Entwickler von einem der ersten Programme zur computergestützten qualitativen Datenanalyse, The Ethnograph. Und er hat seinen Ethnograph vorgestellt, damals noch DOS, ja, von Zeile 3 bis Zeile 7 hängen wir diesen Code dran. Und das war so dieses Aha-Erlebnis, aha, so funktioniert es. Und auch, sagen wir mal, auch so im Privat und so weiter, so organisieren und strukturieren, das liegt mir irgendwie, wurde mir in die Wiege gelegt sozusagen. Also deswegen habe ich das wahrscheinlich auch angesprochen, also dieser strukturierende Ansatz auch des Codierens. Und da hat John nochmal einen Vortrag gehalten. Und dann nach diesem Vortrag, also auf der Uni, also auf dem Campus, bin ich zu ihm hingegangen. Ich durfte arbeiten nach dem Master damals, das wusste ich schon, dass das ging. Und da habe ich John gefragt, ob er jemanden braucht, der für ihn arbeitet. Und er brauchte gerade jemand. So, und da bin ich dann eingestiegen in die computergestützte qualitative Datenanalyse und habe eigentlich das auch die letzten 30 Jahre gemacht. So, das ist so der rote Faden durch die vielen Stationen, die in Beck, also ob jetzt an der Uni oder dann als Consultant oder bei Max Planck als Forschender. Also die computergestützte Analyse hat mich immer begleitet und ich habe dann auch immer Workshops gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich ausgebildet habe, wie man gute Codiersysteme aufbaut. Und habe dann die Sachen, die ich geschrieben habe, eigentlich immer die Übersetzung von Methodologie. Das steht ja in meinen Methodenbüchern, dann steht da immer drin. Ach, und übrigens, das kann man jetzt auch mit dem Computer machen. Aber wie man das mit dem Computer macht, das stand da also nicht, zumindest nicht im Detail drin. Und dann habe ich eben Sachen geschrieben über Grounded Theory, computergestützt, oder Diskursanalyse oder Thematic Analysis. Ja, also immer diese Übersetzung, okay, wie mache ich das mit Atlas oder Max Gudia oder Invivo, also versuche das auch ein bisschen neutral zu halten. Natürlich viel auch mit Atlas gearbeitet in meinem Leben, da 3 Ausgaben meines Buches geschrieben, Qualitative Data Analysis bis Atlas TI. Ja, und dann kam KI. Und da war ich gerade in einem Zeitpunkt, also das auf meinem Weg sozusagen, in dem ich mich ein bisschen neu erfunden habe und oder beziehungsweise noch auf der Suche war. Und das hat mich, ja, das ist natürlich auch eine neue Technologie. Es war ja auch mit der computergestützten Analyse, hat mich fasziniert, habe ich angefangen auszuprobieren. Und deswegen bin ich jetzt dann in der Gründung gelandet. Aber der rote Faden ist immer noch da. Deswegen habe ich das erzählt mit dem 3. Semester. In die Umsetzung von Methodologie auf, digitale Möglichkeiten oder digitale Technik. Und das ist das, was ich mit KI jetzt auch mache, eben zu gucken, wo sind unsere Methoden oder Methodologien? Was kann die neue Technologie? Was kann sie nicht? Und wie kann ich das am besten übersetzen?
Tja, da höre ich jetzt mal auf. Wenn das mal kein Forschungsimpuls war, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Wahnsinn. Und wenn du das so sagst, dass die qualitative Forschung da so ein bisschen Neuland war oder neuartig war, wie muss ich mir das vorstellen? Da war also dann entsprechend quantitative Forschung vorherrschend und gab es da denn einen Grund zu, dass sich das dann gewandelt hatte? Gab es da plötzlich mehr einfach Forschung, die entstanden ist in Peer-Reviewed Journals oder was hat diesen Wandel beflügelt oder war das die Technologie selber?
Ich würde nicht sagen die Technologie, sondern dass die Forschenden bemerkt haben, wir müssen vielleicht auch mal wieso, weshalb, warum Fragen stellen. Ich sage immer so, schon auf Deutsch kann man sagen, die Sesamstraßen fragen. Ja, da passt das ganz gut. Wieso, weshalb, warum? Ja, weil eben quantitative Forschung kann eben ja nicht alles beantworten. Die kann natürlich einen Überblick geben, da kann ich natürlich generalisieren über eine Gesamtbevölkerung, aber dann habe ich irgendwelche Zusammenhänge, die auch statistisch sind. Ja, und warum habe ich jetzt einen Statistikzusammenhang? Da setzt die qualitative Forschung an. Und ich denke, das haben auch immer mehr Leute dann verstanden, dass wir auch diese Art von Forschung brauchen. Und man, es war interessanterweise eben dann auch, wenn man in die unterschiedlichen Disziplinen guckt, weil ich habe eigentlich immer interdisziplinär auch gearbeitet, jede Disziplin hat diesen Kampf zum Teil selber ausgefochten zwischen Quali und Quanti. Zum Teil gibt es dieses, das vielleicht immer noch, aber natürlich genug Leute jetzt, die sagen, wir brauchen beides oder es gibt ja auch Mixed Message, ist ja dann auch ein populärer Ansatz. Aber ich habe das in verschiedenen Disziplinen, dann eben auch in den Journal, wo es dann wirklich methodologische Beiträge gab. Also ich war in der Konsumforschung letztendlich, also Journal of Consumer Research in den 80er Jahren, Anfang 90er Jahre wurde Diskurs geführt und dann in anderen, Politikwissenschaften und so weiter, kann man ja in der eigenen Disziplin gucken, wann da die Diskussionen geführt sind. Manche sind auch eher quantitativ geblieben und manche sind ja, also wenn ich in der Politikwissenschaft Deutschland gucke, die ist eher quantitativ ausgerichtet und in anderen Ländern nicht eher qualitativ, aber auch qualitativ. Also es gibt auch ein bisschen länderspezifische Unterschiede da. Aber ich denke, ich würde mal nicht so sagen, der die Technik, sondern dass die Forschenden gemerkt haben, ja, wie können wir jetzt die statistisch signifikante Verbindung erklären? Und dass es dazu andere Methoden braucht.
Das ist richtig spannend, muss ich sagen. So im Sinne auch von Genese der Wissenschaften. Ich interessiere mich immer so für ja, Wissenschaftshintergründe oder halt auch Entwicklung von Wissenschaftsdisziplinen. Wenn ich es dann an die Wirtschaftsinformatik denke, wo ich dann promoviert habe, das versucht das gerade, was du erklärt hast, darauf so anzuwenden. Ich glaube, das stimmt. Also es klingt total faszinierend, muss ich sagen. Ja, jetzt haben wir mal gesagt, wir haben uns in dieser Dortmunder Methodenwerkstatt kennengelernt. Also ich war sicherlich einer von diesen, die dann bei dir in die Lehre gegangen sind und versucht haben, dann nochmal so ein bisschen das Niveau für dieses Forschen mit diesen Methoden ja so ein bisschen zu verbessern, von dir zu lernen. Und klar, wir holen jetzt nicht dieses ganze Format nach, aber ich wollte mal einmal diesen Werbeblock dafür machen sozusagen. Also du bietest in verschiedenen Formaten ja solche Seminare an. An wen adressiert sich das typischerweise? Das ist ja ein ganz spannendes Feld, was man auch nicht unbedingt, wenn man nicht aus dieser Science-Bubble kommt, so kennt. Was sind das für Formate sozusagen?
Ja, zum einen hat sich der Workshop, an dem du teilgenommen hast, auch inzwischen in zwei Workshops aufgesplittet. Na, also ich glaube, du warst wirklich dabei, beim ganz ersten dabei, wo es so zwei Veröffentlichungen gab über KI und qualitative Datenanalyse, so ein paar Paper so über ne, ethische Überlegungen gab es vielleicht auch schon. Jetzt gibt's ja, es gibt ja ne, hunderte, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall über 100, auf jeden Fall. Es gibt jetzt viel, viel mehr. Und jetzt habe ich jetzt einen Kurs, da geht es erstmal um KI Basics und einen über KI und qualitative Datenanalyse. Und eigentlich würde ich auch den Leuten immer vorschlagen, ja, es war aber nicht immer so, ne, erst Basics zu machen und dann das andere aufbauen. Weil in den Basics, das sind, ja, was ich da erzähle, ist, was muss ich wissen über Large Language Modelle, wie die so ticken? Also ich will jetzt mal nicht sagen, ne, also ja, welche, ne, persönlich kann ich das nicht vermenschlichen, aber doch schon so ein bisschen, wir müssen wissen, ja, was sie können, was sie nicht können, warum die, ne, was halluzinieren bedeutet oder nicht, was technisch aber was ganz anderes eigentlich, aber warum die uns nicht immer die gleiche Antwort geben und also was viele Leute dann gleich sagen, oh, deswegen kann ich KI nicht benutzen, aber zu sagen, nee, wir müssen lernen, wie die funktionieren. Genauso wie ich früher gelernt habe, den Leuten beigebracht habe, wie sie ein vernünftiges Codiersystem aufbauen, müssen wir jetzt lernen, wie LLMs funktionieren. Und dann können wir sie eigentlich erst anwenden. Und dann darauf aufbauen kann man dann sagen, okay, wie kann ich sie jetzt für die qualitative Datenanalyse einsetzen? Ja, also das ist sozusagen die Weiterentwicklung. Und die zweite Hälfte deiner Frage war, wen unterrichte ich? Alles von Masterstudierende, Doktoranden bis Professoren hin, also alle, die Interesse haben, aber auch aus dem Anwendungsbereich. Also ich habe zum Beispiel auch einen Workshop mal jetzt vor kurzem gemacht für Auditoren, die auch qualitativ arbeiten. Und jetzt neulich auch, das waren auch, also im Evaluationsbereich auch, Evaluation und Monitoring, die auch qualitative Forschung machen, oft natürlich auch unter Zeitdruck, die natürlich auch nach Wegen gucken, wie geht das jetzt schneller? Und auch vielleicht auch eben auch in Bereichen, wo Leute erst gar kein Codieren angewendet haben, auch nicht in der Vergangenheit, weil sie gar nicht die Zeit dazu hatten. Wo ich dann sage, da geht's das auf jeden Fall vielleicht nicht, ne, vielleicht die gleiche Zeit, weil sie nicht mehr Zeit haben. Auf jeden Fall kriegen sie jetzt bessere Qualität, als was vor die Möglichkeit war. Oder eben auch Leuten, die im Bereich Consulting unterwegs sind, ne, die da auch klassisch Interviews führen, Textdaten haben. Und ja, was machen wir jetzt damit?
Ja, das muss man vielleicht ganz kurz auch einmal quasi einordnen für all die, das nicht kennen. Also wenn du das so erklärst, ist das absolut transparent. Aber ja, wir waren ja alle dann mal in der Industrie oder in der Wirtschaft auch unterwegs oder sind es noch und so. Und man muss ja sagen, dieses Thema qualitative Forschungsmethoden, das hat einfach ganz viele Anwendungsfelder. Ne? Das ist ja auch das, wo Studierende immer fragen, so nach dem Motto, wofür brauche ich das oder wie setze ich das später vielleicht ein? Das ist natürlich ein Feld, das kann man einfach ganz vielseitig auch im späteren Joballtag für Forschung, für Meinungsbilder, für semantische Analysen einsetzen und braucht das einfach in der Wirtschaft und im Verstehen unserer Welt. Jetzt haben wir ja was Tolles gemacht. Also aus unserem, man sieht das natürlich nicht, wenn man zuhört, aber aus unserem Workshop ist hier unser Artikel hervorgegangen. Da haben wir uns in ein paar Seiten mal überlegt, wie verändert sich denn jetzt die qualitative Forschung mit künstlicher Intelligenz? Und wir haben das versucht, mal so ein bisschen runterzubrechen auf ein paar wenige Seiten. Aber ich würde gerne noch, bevor wir dazu kommen, eine Stufe vorher einsteigen, nämlich die klassische qualitative Forschung. So ein paar Begriffe hast du gerade schon fallen lassen, kodieren und so weiter. Und wir können jetzt nicht ein mehrwöchiges Seminar empirische Sozialforschung nachholen. Aber was wäre denn, wenn man keine Ahnung hat, so dein kurzer Pitch, was machte eigentlich die qualitative Forschung hauptsächlich aus? Wie war ungefähr der Workflow in wenigen Sätzen? Wie würdest du das jemandem erklären, der vielleicht wenig Ahnung davon hat?
Ja, zum einen ist es dann immer, der Ausgangspunkt ist immer, wir müssen jetzt mal mit Leuten reden. Wenn man jetzt einen Fragebogen, also eine Fragebogen mit, wo Leute irgendwelche Sachen ankreuzen, ne, stimmen sie zu, ja oder nein, auf einer Skala 1 bis 5, ja, da kriegen wir nicht die Antworten, die wir haben wollen, wenn wir jetzt mit Leuten reden müssen. Das ist sozusagen Grund Nummer 1, qualitative Forschung zu machen, eben wenn man rausfinden will, wieso, weshalb, warum jemand irgendwas macht oder getan hat, also evaluieren oder eben auch Dinge, die vielleicht noch zu planen sind. Also man, es gibt irgendwie ein Problem, wie löse ich das jetzt? Und dann muss ich erstmal erfassen, genauer im Detail, was ist das Problem eigentlich, um dann Lösungsansätze zu entwickeln. Also es geht eigentlich von dem Punkt aus, wir haben Probleme, es sind Lösungsansätze bis hin auch zur Evaluation. Ne, es hat schon was stattgefunden, das evaluieren wir jetzt. Und so die Sprache, das Wissen. Also das wäre erstmal zu finden, okay, was ist eine gute Fragestellung, die ich dann qualitativ beantworten kann. Und dann sind es eben, in der Regel redet man mit den Leuten oder macht Gruppeninterviews, das geht auch. Und dann muss man diese Daten analysieren. Man kann auch manchmal auch Dokumentationen hinzufügen, also es ist auch wieder Text. Ja, man hat immer auf jeden Fall sehr viel Text. Ja, da hat man da 500-600 Seiten Text und dann muss ich da Sinn draus machen. Also muss ich da raus, ja, also die Daten letztendlich in anderen Worten analysieren. Und da kann man, ja, man kann das irgendwie querlesen und ein paar Zitate rausziehen. Das ist, denke ich, was für die Leute, die jetzt das nicht sehr akademisch gemacht haben, in der Vergangenheit auch gemacht haben, wo ein Gruppeninterview, und dann hat man ein bisschen mitgeschrieben, ein paar Zitate rausgezogen und das kam gleich in die PowerPoint und fertig. Ja, quick und dirty. Ja, also jetzt kann man eben mehr machen, eben auch mit KI. Und wenn man das etwas analytischer oder auch systematischer gemacht hat, dann hat man den Text durchgelesen und geguckt, okay, hier geht's um Strategien, hier geht's um Emotionen, hier geht's um Barrieren, hier geht's um Hindernisse und hat da ein Schlüsselwort dran gehängt und mit, ne, Differenzierung und so weiter und so fort. Aber dann hat, wenn man jetzt mit dem Computer gearbeitet hat, konnte man dann sagen, so, gib mir jetzt mal alles, wo Leute über Strategien gesprochen haben. Und dann konnte man das rausziehen. Und dann hat man eben nur eine Teilmenge gehabt und dann konnte man das einfacher verstehen. Und dann konnte man auch Teilmengen rausziehen von, was haben die Leute mit 5 Jahre Berufserfahrung gesagt und die mit 20. Und dann konnte man das vergleichen. Also hat man sich das runtergebrochen, um die Daten besser zu verstehen, weil wir nicht 500 Seiten auf einmal verstehen können. Und das ist der Prozess des Codierens, den ich angesprochen habe.
Und das ist jetzt im Prinzip das, was heute vielleicht viele in so einer Software wie MaxQDA oder sowas machen. Ne? Also bitte nicht einfach in irgendeinem Schreibprogramm oder so, das führt zu nichts, ne? Sondern man braucht halt irgendwie die Möglichkeit, innerhalb des qualitativen Datenstamms in diesem Korpus seine Daten, ja, man könnte sagen, zu taggen, ne? Oder zu verschlagworten. Und dann kann man ja schon direkt zahlreiche Analysen fahren. Ne? Also ich kann versuchen, daraus irgendwie so eine Taxonomie abzuleiten, das hat man häufig, oder vielleicht Worthäufigkeit. Ich kann das weiter untersuchen, inhaltlich vom Text. Aber das ist halt alles richtig viel Fleißarbeit. Wenn man das mal gemacht hat, dann weiß man einfach, das ist wirklich ein riesiger Workload, der einen da als forschende Person, ja, heimsucht letztlich, oder vor diesem Workload sitzt man dann. Ja, und jetzt haben wir KI und jetzt kommen wir mal dazu. Ne? Was war dann im Prinzip ausschlaggebend? Also ich kann mir vorstellen, dass ganz naheliegend natürlich ist, die Large Language Modelle, das kennen auch, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer jetzt aus den letzten Folgen, ne? was die so grundsätzlich drauf haben und so ein bisschen die Details dazu auch schon. Ja klar, die beschäftigen sich mit Text. Also da kann ich in der Forschung natürlich erstmal mit arbeiten. Aber du hast dann ja relativ schnell auch gesagt, wir brauchen was Spezielles in der Qualität. Forschung. Es reicht jetzt nicht, dass wir einfach sagen, so sagen wir es ja auch in unserem Artikel, man nimmt jetzt bitte nicht seinen Datenstamm von seinen 20 Interviews oder so und klöppelt die in ChatGPT rein und gibt womöglich noch alle sensitiven Datenpreis oder sowas, sondern es braucht natürlich jetzt einen neuen Workflow. Und da hast du natürlich dir mit als Erste wahrscheinlich überhaupt überlegt, wie könnte denn so ein Workflow für qualitative Forschung auf der Basis von Large Language Modellen aussehen? Lass uns doch da mal reinblicken gerade.
Ich habe halt, als ChatGPT rauskam, das war für mich dann eben auch so der erste Anknüpfungspunkt. Ich meine, generative KI gab es schon länger für die technischen Leute, aber so für den Allgemeinmenschen. Und dann wurde das ja auch integriert in Programme wie Max Kulia Atlas und so weiter. Das habe ich mir angeguckt und war davon nicht sonderlich überzeugt. Und dann kamen erste Programme raus, die direkt KI-basiert waren. Da wurde ich eingeladen, die zu testen. Die wurden von ganz klassische Startup-Situationen von irgendwelchen Ingenieuren wurde das gebaut und die suchten dann eben Leute, die wussten, wie dieser Analyseprozess geht. Ne? Kannst du da mal ausprobieren und kannst uns Feedback geben. So, da hatte ich die Möglichkeit, diese Programme auszuprobieren und habe dann gemerkt, wir brauchen gar nicht mehr kodieren. Wir können jetzt wirklich anstatt eben zu kodieren, der KI Fragen stellen. Weil wenn man sich das auch mal überlegt, das hatte ich eben auch gerade schon angedeutet, wir haben 500 Seiten Text, wir können das nicht auf einmal verarbeiten mit unserem Gehirn. Deswegen hat der Mensch das runtergebrochen in kleine Einheiten, die er sozusagen, das ganze Text wird runtergebrochen, klein zerstückelt und dann bauen wir das wieder auf, sozusagen nach Themen. Also wir bauen von unten nach oben auf, weil wir das anders sonst nicht verarbeiten können. Die KI braucht das aber nicht. Die KI kann 500 Seiten, also jetzt inzwischen, mit Stichwort Kontextfenster. Ja, manche können 200 Seiten, manche können 500 Seiten verarbeiten, aber sagen wir, bleiben wir mal bei 200 Seiten, sind wir irgendwo in der Mitte. Aber, oder auch nur ein ganzes Interview. Die kann ein ganzes Interview auf einmal lesen. Die muss nicht erst das Zeug runterbrechen und dann von unten nach oben gucken, was sind jetzt für Themen hier drin. Nee, die kann das auf einmal sagen. Ja, und da können wir also ganz anders umgehen. Das heißt, wenn wir jetzt die KI haben, statt von unten nach oben zu arbeiten, drehen wir das Ganze um und können von oben nach unten arbeiten. Und auch eben andere Autoren, die auch ähnliche Ansätze entwickelt haben wie ich, wir machen alle das Gleiche, wir fangen von oben nach unten an, weil das die Stärken der KI ausnutzt. Ich bin das immer wieder am Testen, kommt ein neues Modell, da frage ich mal wieder und ich, ne, dieses, kann wir KI dazu bekommen, Daten zu kodieren? Es ist wirklich die KI zu irgendwas zwingen, was sie eigentlich gar nicht gut kann. Ja, und dann denkt man, ja, die Modelle werden immer schlauer und so, aber das, also ich habe letztens wieder mit GPT-5 ausprobiert und das sind, da kommt man auch wieder an Grenzen mit Input-Output-Fenstern und so weiter. Die KI, die ist dann immer ganz, ja, natürlich kann ich das Line by Line Code, die kann ich alles für dich machen. Und nach 16 Sätzen sagt sie, oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr, also den Text auszugeben. Ja, also dieses, ja, das muss man eben, also ich sage das nicht einfach so, sondern ich probiere das auch ständig aus oder teste auch wieder. Also ich finde, im guten popperschen Sinne versuche ich mich auch zu falsifizieren, weil ich eben sage, in 30 Jahren kodiert kein Mensch mehr. Und dann haben wir es vielleicht auch mit KI hingekriegt, Dinge auszuzählen. Das ist im Moment noch, ja, mit klassischen Programmen wie Max Kulia Atlas kann ich natürlich die Codes zählen. Manche finden das auch wichtig. Large Language Modelle sind Large Language Modelle und können eben nicht gut zählen. Und wir müssen sie irgendwie dann mit Python verbinden, also wenn wir das machen wollen. Aber ja, also das ist so, das eben aus dem Experimentieren raus, dann erkannt, wir können jetzt eigentlich, und da war ich eben dann ganz begeistert, eigentlich können wir zu den Wurzeln zurück von zu dem, was qualitative Forschung ist, nämlich mit den Daten arbeiten, Fragen an das Datenmaterial stellen, was man dann letztendlich auch macht, wenn man kodiert, aber eben erstmal muss man kodieren und dann kann man es rausziehen und dann kann ich Fragen stellen. Jetzt kann ich einfach die KI fragen. Wo reden die über Strategien? Welche Benefits werden genannt? Welche, also Vor- oder Nachteile oder welche Probleme oder in welchen, dann muss ich gar nicht erst noch kodieren, in welchen Kontexten, weil die KI das immer mit rauszieht. Also weil die das Interview als Ganzes liest. Und die Antworten, die kommen, die sind eben auch nicht so kleingestückte Segmente, wie wir es beim Kodieren haben, sondern die sind immer im Kontext. Also die Antworten sind auch ganz anders. Und das muss man letztendlich selber erleben, dass dann, um das auch zu sehen. Und ich denke, die Leute, die das dann schon machen, die sind alle begeistert. Ja, und dann, ja, aber da sind wir noch nicht, dass alle das so kapiert haben. Viele hängen auch wirklich an ihren alten, ja, das haben wir jetzt 30 Jahre lang so gemacht, ich kann das nicht loslassen. Ja.
Ja, diese Revolution oder Evolution hast du ja quasi schon einmal dann gesehen. Ich war von quantitativ zu qualitativ. Also jetzt sehen wir vielleicht nochmal so eine Evolutionsstufe in der qualitativen Forschung. Ja, vielleicht nochmal dann so ein bisschen technischer werdend. Du hast es gerade erklärt, dass es Grenzen gibt in der Nutzung von sowas Einfachem als End-User-Tool wie ChatGPT. es ist nicht damit getan, das schreiben wir auch in unserem Artikel ganz deutlich, dass ich halt einfach irgendwie ein Projektchen da aufmache oder einfach meine Daten reinschmeiße. Der Anspruch in der Forschung an Rigorosität, Objektivität und Verifizierbarkeit ist natürlich höher. Das heißt, es musste ja jetzt eigentlich ein Abstraktionslevel geschaffen werden und da kommen wir vielleicht so zu deinen jüngsten Cornerstones in deiner Vita, um darüber nachzudenken, wie können wir uns mit diesen Large Language Modellen innerhalb des Forschungsworkflows jetzt nochmal so aufstellen, dass ich eben ein nachvollziehbares Ergebnis habe, dass ich dahin wieder zurück kann, dass ich vielleicht auch in einer gewissen Deterministik wieder mit den Daten operieren kann, das vielleicht auch, das schon gesagt, mit mehreren Forschenden vielleicht tun kann. Und das hat dich ja dann zu einem im Prinzip ganz neuen Schritt geführt.
Ja, das als ich angefangen habe zu experimentieren und auch gefragt wurde, mit anderen Tools zu experimentieren, dann eben von meiner Perspektive, dass ich eben jetzt nicht als Software-Ingenieur bin, sondern aus der qualitativen Methodenecke komme, das anders sehe, dann gesagt, um das umzusetzen, also wieder dieses, ne, ich übersetze Methodologie in Technik, muss ich mein eigenes Tool bauen. Und so bin ich dann sozusagen in die Welt der Startups gewandert und Gründerin geworden und habe angefangen, also jetzt, ja, in die Reise ein eigenes Tool zu bauen und sind auch da schon wieder verschiedene Schritte. Aber also ein, du hast es schon angeschnitten, also einmal Datensicherheit, ja, also wenn ChatGPT, dann schicke ich mal alles nach Amerika, ja, das auch wenn es anonymisiert ist und so weiter, aber muss, wer hat die Datenhoheit? Ja, und wenn man ein eigenes Tool baut, liegt die Datenhoheit, also ne, bei dem, der das Tool auch rausgibt, auch wenn man mit LLMs arbeitet, aber man verbindet das über so eine sogenannte API-Schnittstelle, kann dann auch sagen, wo Daten verarbeitet werden sollen und so weiter. Also immer so ein spezielles KI-Tool, was man baut, da hat man immer, kann man das immer so bauen, dass es sicherer ist und Datenschutzbestimmungen entspricht und eben Daten nicht in die Hände von den Anwendern geht, sondern eben letztendlich, naja gut, in dem Falle jetzt bei uns liegt dann die Datenhoheit. Aber wir versuchen das eben also datenschutzrechtlich auch gut abzubilden, abzuwickeln. Das zweite ist, wenn man jetzt mit so ein Tool baut, dann baut man ein sogenanntes RAG-System ein, das heißt Retrieval Augmented Generation. Das heißt, die Daten, die man, also die Fragen, die man stellt, gehen nur über die Daten, die man hochlädt. Es wird also nicht halluziniert. Man kann das mal austesten, ja, aber man merkt es schon mal, die KI sucht dann nach, finde ich das wirklich in den Daten und dann sagt sie aber auch, formuliert das dann auch, so eventuell, vielleicht könnte man daraus ziehen, dass, also wenn nicht so wirklich was drin ist und wenn man aber eine Frage stellt, die absolut nichts mit den Daten zu tun hat, kriegt man auch ein Nein. Ja, und wobei dann eben allgemeine Chatbots anfangen zu halluzinieren und sie irgendwas erfinden. Und das andere ist eben auch noch, was wir auch eingebaut haben, ist eben, dass man auf Basis einer Antwort in den Originaltext reingehen kann, das markieren wir dann gelb, wo die KI ihre Antworten hergeholt hat. Ja, also, dass die Nachvollziehbarkeit da ist, also dass die Gütekriterien, Transparenz, Nachvollziehbarkeit. Ja, und dann geht, ja, und dann haben mich ja Leute immer gefragt, ich habe immer viel erzählt, wie ich mir das so vorstelle, ja, gibt es irgendwas, was wir referenzieren können? Oder gibt es schon Leute, die mit diesem Tool gearbeitet haben? Also das aktuelle Variante des Tools heißt es Q-Insights. Ich würde dann einfach mal sagen, mir folgen, gucken, in welche, ne, Richtung sich das weiterentwickelt. Und ja, aber bis natürlich was veröffentlicht ist, wo Leute dieses Tool anwenden und bis es durch die, ne, Mühlen der Publikation geht, wird es noch ein bisschen dauern. Aber was ich jetzt geschrieben habe, ist ein methodischer Rahmen, würde ich mal so sagen, um das Ganze eben auch nach, dass es nach wissenschaftlichen Kriterien abläuft und man nicht da einfach nur so rumchattet, ja, sondern eben, das sind 4-Schritte-Modell, ja, im ersten Schritt Daten vertraut machen, das durchlesen, da kommt man nicht drum rum, weiß man nicht, was man für Fragen stellen muss. Jetzt muss ich ja mit Fragen an das Datenmaterial rangehen. So, und jetzt hatte ich schon gesagt, wir drehen den Spieß ja um. Wir fangen von oben nach unten an. Ich sage, ne, greif dir ein Thema raus, was du jetzt weiter explorieren willst und überleg dir ein Set von Fragen. So, und dieses Set von Fragen könnte ich jetzt auch Nikolai geben. Und der macht auch einen Chat. Ja, und dann können wir auch, da geht es dann auch um Vergleichbarkeit. Es geht um Transparenz, also dass man die Sets von Fragen pro Thema, anstatt ein Codebuch, hängt man die halt in Anhang, ja, dass es auch jemand anders nachvollziehen kann. So, wenn wir jetzt im Team arbeiten oder zu zweit, dann Schritt 3 ist eben dann in den Dialog gehen, Nachfragen stellen und so weiter und dann synthetisieren. Man muss dann eben nach jedem Chat anfangen, das auch zusammenzufassen. Wir hatten, also was auch schon Leute sagen, ja, so hunderte Seiten von Chats, ja, das da muss man es nicht zukommen lassen. Problem beim Codieren war immer, ich habe es den Code-Sumpf genannt und andere haben das den Coding-Trap genannt, dass Leute irgendwie 2000 Codes hatten. Ja, wenn ich irgendwie warte, bis ich 500 Seiten Text mit Chat generiert habe, ist auch zu spät. Ja, also die Probleme, muss immer gucken, das sind immer ähnliche Probleme, die wir früher auch hatten. Das ist jetzt nichts Neues mit KI, aber deswegen muss man entsprechend gegenwirken. Gut, wir schreiben eine Synthese, Nicola schreibt eine, ich schreibe eine, die können wir vergleichen und auch gucken, kommt bei mir ein bisschen was anders raus, habe ich einen anderen Aspekt, so im Sinne von Intercoder Agreement, wir haben jetzt keine Codes mehr, aber wir können jetzt Synthesen vergleichen. Also, ne, das jetzt mal ganz kurz nur mal zu streifen, aber das ist so die Überlegung hinter, was ich CA to the power of AI nenne, Conversational Analysis with AI, um da ein methodisches Rahmenwerk zu geben, wo man strukturell systematisch arbeiten kann. Und das ist das, was im Moment gerade auf dem Weg ist zur Publikation. Es gibt es als Preprint und ich bin gerade dabei, das auch zu veröffentlichen. In einem Journal habe gerade die Reviewer-Comments zurückbekommen, muss da jetzt Antwort drauf geben und dann kommt es hoffentlich auch bald raus.
Und man muss ja dazu sagen, du hast das ja schon mal geschafft. Also du hast diese ältere Software Atlas sozusagen ja mehrfach genannt, wo du auch, kann man sagen, ne, Spitzenautorin bist mit zigtausend Zitationen. Ja, also ganz klar, kann man Google Scholar sich wunderbar anschauen. Das heißt, du bist ja quasi auf dieser Metaebene der Methodologie unterwegs gewesen schon immer, ja, und hast dazu geforscht und publiziert und dich jetzt zu diesem Schritt dann halt vor einigen Jahren entschlossen und das weitergetrieben. Also warum soll das nicht klappen? Die spannende Frage, die ich mir dann gerade gestellt habe beim Zuhören, ist ja, wie ist denn jetzt das Feedback aus deiner Bubble, also aus der Methodenperspektive, gibt es da schon was? Denn ich bin ja letztlich nur Nutzer. Also wenn ich jetzt quasi Q-Insights nutzen würde und reiche damit jetzt in einem typischen Wirtschaftsinformatik-Journal irgendwas ein, dann kommt womöglich zurück Q-Insights, tolle Idee, oder da kommt zurück, was ist das denn? Also die sind ja darauf angewiesen, dass in deiner Forschungsbubble du jetzt wieder damit auch Fuß fasst und entsprechend Reputation auch damit wieder erlangst. Gibt es da schon erste Erkenntnisse? Würde mich echt interessieren.
Naja, es gibt halt erste Leute, die damit arbeiten und ich bin ja gerade dabei, auch mit David Morgan ein Buch herauszugeben und zwar, das sieht man jetzt natürlich auch nicht, aber vielleicht kennt es jemand noch, 1995 von Udo Kelle, Computer Aided Qualitative Data Analysis, Theory, Method and Practice, Sage Publication. Das ist das Buch für computergestützte Analyse, das rauskam, nachdem es eben die ersten digitalen Programme gab, wie MaxQDR, Atlas, InVivo und so weiter. So, unser Buch heißt jetzt KI-gestützte qualitative Datenanalyse, also auf Englisch Theory, Method, Practice. So, und da ist jetzt eben dann auch ein Artikel von einer Forschungsgruppe, die sitzen in Bochum, Sportwissenschaften, die da dann auch eine Publikation zu Q-Insights zum Beispiel haben. Also da, ne, kommt dann jetzt so nach und nach was. Aber ich höre es natürlich auch von Doktoranden, die dann sagen, ja, wir sind gezwungen wir müssen jetzt publizieren und wenn das noch so neu ist, ja, dann ist natürlich die Gefahr, dass man Reviewer hat, da entweder trifft man Reviewer, die das schon verstehen und da sagen, ja, das macht alles Sinn und andere, die das dann ablehnen. Also ich würde immer sagen, also zum einen hoffe ich, dass mein Artikel oder eben in dem methodischen Rahmenwerk, was sich jetzt dann veröffentlicht, dass es Leuten hilft, dann haben sie auch natürlich eine Referenz, die sie angeben können. Aber ich denke, um auch der Reviewer zu überzeugen, ist, wenn sie dann wirklich transparent sagen, was sie gemacht haben. Eben auch, ne, wie die Gütekriterien eingehalten werden, weil dann, gut, man hat das nie in der Hand, was da so ein Reviewer sagt, aber zumindest, ja, wenn man es gut argumentiert, hat man auch noch die Chance, dass jemand nicht Nein sagen kann. Sagen wir mal so. Ja,
jetzt schlüpfe ich mal gerade in meine Reviewer-Rolle tatsächlich. Journal for Electronic Markets. Mhm. Wenn man da halt Artikel eingereicht bekommt, die einfach schwach sind in der Argumentation der Vorgehensweise, dann ist es ja auch egal, in welchem Methodenspektrum man sich da aufgehalten hat. Es ist oftmals tatsächlich bei den, sagen wir mal, schwächeren Artikeln einfach schlecht argumentiert und nicht gut dokumentiert, wie vorgegangen ist. ist. Also ich finde es schon sehr gut, wenn man einfach das, was du gerade erklärt hast, so die letzten 10 Minuten, das mal niederschreibt, mit Quellen belegt, wieso, weshalb, warum bin ich so vorgegangen und das natürlich auch über die Länge eines Artikels durchhält, sich darauf wieder zurückzuberufen und das nicht vergisst. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich eine Abschlussthesis lese und vorne steht dann drin sowas wie, ich nutze MyRing für die Datenanalyse oder sowas und dann drücke ich immer so aus Spaß Steuerung F und suche nochmal nach MyRing und gucke, ob das Wort nochmal vorkommt oder nochmal eine Quelle von MyRing oder ein Stück Software oder eine Forschungsdatenbank oder sowas. Und es kommt auch immer wieder vor, dass das komplett unter den Tisch fällt. Und das ist dann natürlich etwas, das kann man leicht heilen, indem man das umsetzt, was du gerade erklärt hast und das entsprechend gut dann einfach dokumentiert. Also viel mehr ist es ja nicht. Ich muss mich an dieses rezeptartig ein bisschen halten. Okay, also was du bräuchtest, sind entsprechend jetzt die Fachartikel, die das nutzen. Also das ist jetzt der Aufruf, nutzt Q-Insights. Das macht einfach total Sinn. Es ist natürlich eine schöne Evolutionsstufe jetzt zu der qualitativen Forschung, wie sie vielleicht bisher eher händisch war mit manuellem Codieren. Und es ist ja auch tatsächlich nicht einfach nur im blauen Dunst, sondern es gibt jetzt schon erste Artikel dazu und es entwickelt sich einiges. Ja, wo geht das denn hin? So ein Blick in die Zukunft mal kurz gerichtet, Susanne, was würdest du sagen, wie entwickelt sich jetzt die qualitative Forschung? Was sind vielleicht nächste Schritte, nächste Entwicklungen, wo auch künstliche Intelligenz vielleicht noch stärker jetzt diese Art zu forschen verändert?
Ja, also ich hatte ja schon angedeutet, meine These, ob sie dann Wirklichkeit wird, das sehen wir dann. Aber ich sage, in 30 Jahren kodiert kein Mensch mehr. Ja, außer eben vielleicht noch so ein paar Vereinzelte noch, die das nicht aufgeben können. Also ich, zum einen denke ich mal, dass ich rede ja auch wirklich, oder ich schreibe im anderen Artikel auch von einem Paradigmenwechsel. Und wir haben, es ist jetzt nicht so wie in Naturwissenschaften, wo ein Paradigma ein anderes ablöst, sondern es laufen immer noch viele Paradigmen auch nebeneinander her. Aber ich denke, dass das Codierparadigma, also wenn Leute sich darin bewegen, dass es kleiner wird. Und die Leute, die jetzt nachkommen, also die Wissenschaftler, die jetzt dann sozusagen auch, die irgendwann mal KI-Native sind sozusagen, ja, die fragen sich ja dann auch, ja, wieso sollen wir uns jetzt hier hinsetzen und kodieren, wenn das viel einfacher geht? Und natürlich müssen sich die Methodenbücher anpassen und so weiter und so fort. Das natürlich auch. Deswegen ist das nicht eine Sache, die jetzt in 2-3 Jahren passiert, sondern es dauert ein bisschen länger. Aber für die Leute, die, also kodieren muss man ja auch lernen. Es ist ja nicht so, dass das das Einfachste der Welt ist. Also vernünftig in den kodierenden Ansatz zu arbeiten, das muss man auch lernen. Und gerade wenn man irgendwann mal, also sowieso KI auch ständig benutzt und auch diesen dialogischen Ansatz, gut, den muss man dann eben methodisch anwenden, aber diese Art und Weise, wie man KI umgeht und je mehr Leute daran gewöhnt sind, dann übernehmen sie das ja auch viel, viel einfacher. Und das ist, ich denke, zum einen eben Leute, die ein bisschen technikaffin sind oder interessiert sind an neuer Technologie aus meiner Generation, also David Morgan, mit dem ich jetzt das Sage-Buch publiziere, ist also kurz vorm Rentenalter. Es ist jetzt nicht so, dass das nur alles junge Leute sind, aber eben, dass junge Leute das sowieso eher adaptieren. Und ja, und es schon daraus rauslaufen wird. Also man sieht es ja auch bei Max QDA, dass sie ein Zweitprodukt auf den Markt gebracht haben, Tailwind, mit dem auch nicht mehr kodieren muss. Ich glaube, die haben auch schon die Zeichen der Zeit irgendwie erkannt, dass das also zumindest parallel läuft. Und meine Vorhersage ist, dass das Kodieren ein Auslaufmodell ist. Und wie gesagt, wir das irgendwann vielleicht auch mit künstlicher Intelligenz hinkriegen, auch so Mixed-Message-Ansätze zu fahren. Und ja, und jetzt, was ich so mitkriege, gucke, lese natürlich immer so auch ganz allgemein, was so gerade passiert. Gut, das eine ist endlich ein Open-Source-Schweizer Modell, also ein Open-Source-Modell aus Europas, aus der Schweiz, die das gerade rausgebracht haben. Vielleicht noch nicht so gut wie die Top-Modelle, aber das ist ja vielleicht auch nur eine Frage der Zeit. Also da entwickelt sich zum einen eben auch was, aus datenschutztechnischen Gründen, also auf jeden Fall auch für Europäer einfacher zu verwenden oder eben sich eben weniger abhängig zu machen, es einfach auch anpassen zu können. Also wenn es Open Source ist, kann man ja da eher ein Feintuning machen und so weiter. Also eher das noch anpassen an qualitative Forschung. Und das andere ist auch Modelle mit ja, multimodalen Daten zu trainieren, um auch Modelle da zu verbessern, weil wir ja am Ende des Internets gekommen sind, was die Trainingsdaten angeht. Also, aber das ist jetzt auch nochmal ein Trend, der jetzt nicht direkt mit qualitativer Forschung was zu tun hat, aber eben, wo man doch immer auch dass die Modelle besser werden, indem wir ihnen nicht nur Text geben, sondern auch Bild geben und Video geben und so weiter. Und dass sich dann das vielleicht auch wieder durchschlägt auf Auswertung von Bildern und Video und so weiter. Also was dann wieder auch was einen Effekt auf die qualitative Forschung hat. Weil das sind auch neben Textdaten auch Daten, die qualitativ ausgewertet werden können.
Ne? Ja, du sprichst natürlich mit den Modellen was sehr Interessantes an. Das ist ja das Stichwort digitale Souveränität. Mhm. Das ist hier zum Beispiel in der Folge mit Leonard Kugler von Zendes ausführlich diskutiert worden. Ja, darauf warten wir. Das brauchen wir vielleicht nicht für das Schweizer Modell. Vielleicht kommt ja auch noch was aus Deutschland. Ich meine, Teuken 7b haben wir ja zum Beispiel vom Fraunhofer schon. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen Appelle auch genannt. Ich versuche zum Schluss immer so rauszukitzeln, so einen Gedanken, der vielleicht auch für die Forschenden, vielleicht auch die jetzt gerade in so eine Abschlussarbeitsphase hineingehen oder in der Doktorarbeit sind oder an so einem Punkt im Leben, wo sie sich also quasi neu damit beschäftigen oder vielleicht versuchen, da einzutauchen. Was wäre denn dein Appell, wenn man jetzt vielleicht heute anfangen möchte, sich mit qualitativer Forschung auseinanderzusetzen und KI nutzen will? Und ich sage nochmal mit dazu, wie wir das ja auch in dem Artikel geschrieben haben, es ist halt nicht, dass die Arbeit weg ist, ne? Sondern es ist ja ein ganz anderer Zugang. Was wäre jetzt so vielleicht schließend nochmal so dein Appell, was sollte man sich vor Augen rufen zum Thema qualitative Forschung mit künstlicher Intelligenz?
Ja, zum einen eben zu kapieren, wie die Large Language Modelle ticken, wie ich anfangs schon gesagt habe. Und immer dann auch überlegen, ja, wir wissen jetzt, die sind so und so. Also genauso weiß ich nicht, wenn ich das mal übertrage. Ich weiß jetzt irgendwie, ich habe eine Freundin, die ist ganz schüchtern und dann weiß ich vielleicht, wie ich damit umgehen muss. Oder ich habe jemand anders oder ich weiß jetzt, ich will irgendwas von irgendjemandem, also in dem, es hört sich jetzt so negativ an, aber wir wollen ja was von der KI, dass sie uns irgendwie hilft, ja. Aber dann müssen wir uns entsprechend verhalten, beziehungsweise wir müssen auch da die Kenntnis haben, so ein bisschen, ne, nicht ein Menschenkenntnis, sondern eine LLM-Kenntnis. Und die können wir eben nur bekommen, indem wir das anwenden, egal wo. Ja, also nicht nur in der Forschung, sondern also vernünftig anwenden. Nicht jetzt sagen, jetzt KI schreibt mal meine Hausarbeit, das wissen wir, das funktioniert auch nicht so gut, ja. Aber eben dann schon zu versuchen zu, und ohne jetzt, man muss da jetzt nicht irgendwelche, ich denke auch, man muss kein Prompt-Ingenieur sein. Also dieses Lernen, wie ich am besten mit der KI kommuniziere, ist so ähnlich, wie wir gelernt haben zu googeln oder eben Suchanfragen zu schreiben in Browsern. Und da sind manche Leute auch immer noch schlecht, ja, die dann sagen, ich finde immer nichts, ja, ich finde nichts. Und dann setzt man sich selber mal 2 Minuten dran und sagt, da, hier, da, guck mal, ja. Und die dann, wie hast denn du das jetzt gemacht? Ja. Und genau das Gleiche muss man jetzt mit KI machen. Und dass man dann weiß, wie man mit der KI kommuniziert und auch durchaus mal andere LLMs ausprobieren, weil mit Gemini redet man anders als mit Anthropic Claude oder mit dem Schweizer Modell weiß ich jetzt auch noch nicht, das muss ich jetzt auch noch mal testen, ja. Aber das ist immer eine andere Art und Weise zu kommunizieren und das lernt man nur, indem man es macht. Und das wäre so das Appell, macht es überall, wo es sinnvoll einzuwenden ist. Also wir müssen ein bisschen an Umwelt denken, also nicht für Schwachsinn, sondern es gibt genügend Dinge, wo man es auch sinnvoll anwenden kann. Und so lernt man damit umzugehen. Und dann ist es wahrscheinlich irgendwie Second Nature, wenn man dann sagt, ja, ihr wendet das jetzt auch in der Forschung an. Dann liest man meinetwegen mein Rahmenwerk, aber was man da drin dann macht, das kommt sich, das ist dann irgendwie von ganz natürlich von alleine. Das wäre mein Appell.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Susanne. Es hat mich sehr gefreut, dass du im Forschungsimpuls zu Gast warst. Alles Gute dir.
Ja, danke für die Einladung und es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Wer jetzt Lust bekommen hat, einfach mal qualitativ zu forschen und das auszuprobieren, die entsprechenden Links sind natürlich in den Shownotes drin. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass Susanne erklärt hat, wie sich eben der Prozess des Forschens verändert hat und wie er sich auch weiter verändern wird. Das heißt nicht, dass sich eben die klassischen Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens im Sinne von Objektivität, Reliabilität und Validität ändern oder dass diese abschmelzen, sondern dass sie sich niederschlagen werden in einer neuen Art des Forschens. Und beispielsweise kann solch ein KI-Tool dann, wenn diese Kriterien auch erfüllt werden, dazu beitragen, beispielsweise auch Studierenden oder Forschenden ganz allgemein Hilfsmittel an die Hand zu geben, um ihre Forschung ein bisschen anders, vielleicht auch ein bisschen zeitgemäßer aufzusetzen. Also die Einladung steht, wer Lust hat, daran einmal zu arbeiten und auszuprobieren, kann das gerne tun. Ich denke, das ist gerade auch, wenn man darüber nachdenkt, grundsätzlich Interviews zum Beispiel aufzusetzen, eine ganz dankbare Ergänzung zu dem, was es in der Literatur bislang eben gab. Denn man kann ja viel schneller einfach einen Korpus an Daten, an Interviewdaten, die man natürlich heute auch mit einer lokalen KI transkribiert, ganz klar, viel besser hineinziehen in solch ein Tool und dann mit den Daten einen explorativen Zugang finden. Ich stelle mir das so vor, dass das auch bei Studierenden, die das vielleicht zum ersten Mal machen, einfach noch ein bisschen mehr Spaß macht, denn man kann mit seinen Daten eben ganz anders operieren, als das bisher möglich war. Ich bedanke mich für ihr und euer Zuhören in dieser Folge. Ich glaube, wir haben so die letzten Episoden ja nochmal den einen oder anderen Schliff gemacht hier in dem ganzen Setting von der Technik, aber auch von dem Setting des Podcasts selber. Vielen Dank für das Feedback und auch für das, was daraus entsteht. Man kriegt das im Einzelnen nicht immer mit, aber das sind ganz spannende Sachen, die da rauskommen. Diskussionen oder nochmal das Verteilen von einem Paper, nochmal eine Rückfrage. Kleines Feedback, vielleicht auch ein Stern. Das ist also jetzt mein Appell. Gerne hier die Sterne ausfüllen entsprechend auf Spotify, dieser Apple Podcast und Co. Und natürlich gerne Werbung für diesen Podcast machen. Das hilft, diese Initiative und diesen Forschungsimpuls bekannter zu machen. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder und bis dahin alles Gute.